Parteitransparenz. Spitzengehälter im ORF müssen jetzt erstmals veröffentlicht werden. Bei Parteien und Co. sollen sie aber weiter im Dunkeln bleiben. Korrigierte Kampagne. Die ÖVP passt ihre verpatzte Leitkulturaktion schon nach kurzer Zeit wieder an. Flautenfeier. Die SPÖ wird 150 Jahre alt, aber die Geburtstagsparty schwänzen einige SPÖ-Granden. Auch die Umfragen trüben die Feierlaune.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick mit Thomas Hofer, unserem Politikexperten.
Schönen guten Abend.
Sturm Graz-Fan. Herzlichen Glückwunsch zum Cup-Finale.
Sehr glücklich, ja.
Und das ist dann der Gegner Rapid im Cup-Finale. Peter Hayek, Rapid-Fan und Meinungsforscher. Recht herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Harald.
Wir beginnen aber nicht mit Fußball, sondern mit einem Thema, über das man in Österreich normalerweise nicht spricht, vor allem nicht in der Öffentlichkeit, wenn es um die Gehälter geht. Und da ist in dieser Woche ganz besonders viel gesprochen worden. Der ORF musste ja die Top-Gehälter der Mitarbeiter veröffentlichen und das hat zu einer Riesendiskussion in Österreich geführt.
Fast 32.000 Euro brutto kassiert Ö3-Moderator Robert Kratky im Monat. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer etwa 24.000 Euro. Aber was verdient Christian Stocker als ÖVP-Generalsekretär oder AMS-Chef Johannes Kopf? Selbst wenn Steuergeld fließt, heißt es in Österreich meist, über Geld spricht man nicht. PolitikerInnen mit staatlichen Funktionen, etwa Nationalratsabgeordnete, müssen ihr Gehalt bereits offenlegen. Und jetzt auch erstmals Spitzenverdiener im ORF. Für die FPÖ ist die Auflistung ein gefundenes Fressen.
Der ORF verwaltet und generiert 700 Millionen Euro von den Steuerzahlern. Und mit diesem Gehalt, mit diesem Einkommen des ORF dann auch noch die Gehälter seiner Top-Mitarbeiter zu finanzieren, ist inakzeptabel.
Sollen jetzt auch andere Staatsbetriebe und Parteien Gehälter offenlegen müssen? Eine Puls24-Straßenumfrage ergibt ein klares Ja.
Ich bin voll dafür. Also warum? Ja, weil es Transparenz braucht, finde ich.
Sollten alle was vom öffentlichen Gelder was erhalten, als offenlegen, natürlich.
So viel Offenlegung geht der ÖVP aber zu weit. Bei Fragen nach mehr verpflichtender Transparenz wird ausgewichen oder abgebogen.
Jeder hat die Möglichkeit, es offen zu legen.
Zum Landesdienst denke ich, dass wir hier ein sehr gutes Gehaltsschema haben, um vor allem auch mit der Privatwirtschaft im Wettbewerb bestehen zu können.
Auch Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser gibt keine klare Antwort. Nur so viel, er verdient am meisten.
Wir haben in Kärnten eines gemacht, dass wir bei den Landesgesellschaften, dort wo wir entsprechende Mehrheiten haben, das Gehalt des Landeshauptmannes der oberste Deckel ist.
Ich hoffe, jetzt wissen wir, das ist in Österreich ganz eine heikle Diskussion, wenn es um Gehälter geht, im Gegensatz zu anderen Ländern. Jetzt war die Transparenzregelung für den ORF Teil dieses Gesetzes mit der Haushaltsabgabe. ÖVP und die Grüne haben das beschlossen. Das klingt aber ein bisschen nach einem Eigentor.
Das ist auch ein Eigentor, vor allem wenn man da jüngste Interviews gesehen hat, zum Beispiel vom ORF-Generalsekretär in der ZIP2 diese Woche, war es definitiv ein Eigentor, denn natürlich gewinnt man das nicht. Denn es ist, so wie Sie sagen, einerseits quasi die Neidkultur relativ ausgeprägt, nicht? Die Transparenz ist gerade nicht in die politische DNA Österreichs geschrieben, sondern das Gegenteil davon. Und natürlich war ein Hintergedanke da auch, muss man sagen, so quasi ein bisschen eine Revanche, nicht? Da gab es in der ÖVP von vielen Seiten das Gefühl, dass man da schlecht behandelt worden sei, etc., etc. Und da sozusagen die unter Anführungszeichen bösen Journalisten, die da immer so kritisch nachfragen, mal vor den Vorhang zu bringen, das mag sicherlich ein Motiv gewesen sein. Es ist nur, wie Sie sagen, relativ kurz gedacht, denn das kann man auf alle anderen Bereiche auch ausdehnen, inklusive der Politik, wo es zwar noch immer eine Gehaltspyramide, die aber mittlerweile ein bisschen schief steht, weil wir da auch Ländervertreter gesehen haben, wo man sich ja dann teilweise schon Gehaltserhöhungen gegönnt hat, im Gegensatz zum Bund. Also insofern ist die auch schon ein bisschen gekippt, die Pyramide. Grundsätzlich gibt es das, aber natürlich ist es nicht so transparent, wie sich das manche, haben wir in der Straßenbefragung gesehen, wie sich das manche wünschen würden.
Heik, jetzt könnte man meinen, das nutzt wieder nur einem. ÖVP und Grüne haben es gemacht und die FPÖ profitiert davon. Ja, also es zahlt insbesondere, was den ORF betrifft, natürlich auf das Konto der Freiheitlichen Partei ein, wobei man schon dazu sagen muss, die Positionen sind so klar bezogen, dass da jetzt keine neuen Wähler und Wählerinnen in Massen hinzustimmen werden, weil das ja schon die längste Zeit bekannt ist, dass im ORF auch in führenden Positionen einfach gut verdient wird. Das Problem ist ja in Wirklichkeit ein anderes. Wenn ich so ein Thema, wie es eben ÖVP und die Grünen gemacht haben, schon anreiße, dann kommt natürlich automatisch in Zeiten tatsächlich der Transparenz. Das nächste Thema, dass man dann in allen weiteren öffentlichen Bereichen das auch vornehmen möchte. Und diesem Thema auszuweichen ist sinnlos. Also wir haben das gesehen bei der Frau Mikl-Leitner und beim Herrn Kanner und beim Herrn Kaiser. Da muss man sich hinstellen und sagen, ja, ist wahrscheinlich eine diskussionswürdige Idee und dann macht man es wie in Schweden. Können Sie ja nachschauen, ob jemand Sie Rundfunkgebühr bezahlt. Dann gibt es halt für Menschen in leitenden Positionen im öffentlichen Bereich und im halböffentlichen Bereich, also überall dort, wo Steuergeld im Spiel ist, dann gibt es halt eine Publikation. So what? Vielleicht müssen wir uns schlicht und ergreifend dem Gedanken an, dass man sagt, ja, wir leben diese Transparenz auch und dann gibt es das und dann gibt es aber auch die Diskussionen darüber nicht mehr, weil es ja immer ein Aha-Effekt ist. Also, so viel verdient der Herr Gratke von Ö3, dann kommt wieder die Erklärung des ORF, warum das denn so ist. Es ist ein ganz großer Sender und ist sehr, sehr erfolgreich und so weiter und so fort. Das kann man sich alles sparen, wenn man im Bausch und Bogen mal sagt, so bitte, jetzt legen wir das offen, weil es gibt tatsächlich bis zum gewissen Grad natürlich das berechtigte Interesse des Steuerzahlers dafür.
Mittel- bis langfristig bin ich beim Kollegen, absolut. Das wäre dann so ein Systemwandel, der dann irgendwann vielleicht auch bei privaten Unternehmen Platz greift. Denn es ist ja insgesamt so, dass, weil das Beispiel Schweden gefallen ist, dort ja absolute Gehaltstransparenz nicht nur im öffentlichen und halböffentlichen Bereich da ist, sondern generell. Jetzt aber mal kurzfristig ist es vor allem ein Kampagnisierungstool. So wie Sie es gesagt haben, vor allem für die Freiheitlichen, vielleicht auch für andere jetzt von links kommende Antisystemparteien, wenn man das so bezeichnen will, da ist natürlich viel unter Anführungszeichen Musik drinnen. Und Sie haben vorhin eines erwähnt, und das ist natürlich besonders in Richtung Eigentor gehend, dass man es eben verknüpft hat mit der Haushaltsabgabe. Das war schon ein Aufreger, nämlich ein negativer, genau in diesen Zielgruppen, die ja schon erwähnt wurden. Und das jetzt gekoppelt auch noch mit dieser Gehaltsdebatte, die man nicht hoch gewinnt, um in den Fußball wieder einzusteigen. Ein altes Zitat von Toni Pfeiffer, weil es sich jetzt gerade gejährt hat, die 0-9-Niederlage gegen Spanien. Das ist da sehr, sehr ähnlich, denn es kommen zwei negativ behaftete Themen auf einmal zusammen. Und da, ja, muss man sagen, von der Regierung hätte man das schon wissen können, wie das auch für einen selber ausgeht. Denn das ist natürlich nichts, was jetzt die Betroffenen allein sozusagen in die Defensive drückt, sondern natürlich auch die Politik.
Jetzt muss ich sagen, unsere Sendung läuft zu einem Privatsender, aber wir sind alle drei der Meinung, dass es natürlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Aber da hat man jetzt ja noch eine Debatte aufgemacht mit dieser Diskussion, mit diesen Gehältern, dass man immer hört, dass viele sagen, ja, brauchen wir das jetzt überhaupt noch, brauchen wir das in diesem Ausmaß? Da ist ja noch eine weitere Tür aufgemacht worden. Ja,
ja, aber ja? Das haben Sie, eigentlich diese Debatte haben Sie schon seit Jahren, das ist also ohne der Gehaltsdebatte.
Aber die feuert das nochmal so richtig an, habe ich
ja gedacht. Natürlich, aber da ist der ORF ja nicht allein. Also Sie können sich anschauen, die BBC in Großbritannien ist unter Druck gekommen, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland kommen unter Druck. Warum ist das so? Weil den Menschen diese Aufgabe, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, nämlich sowohl was eine politische Berichterstattung betrifft, eine ausgewogene, als auch natürlich im Kunst- und Kultursektor, im Sportsektor, da haben der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich eine unglaubliche Positionierung, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Was hat man verabsäumt? Man hat verabsäumt, in den letzten Jahren das noch deutlich herauszustreichen und vielleicht auch da und dort, ich bin jetzt kein Medienexperte und Fernsehexperte, aber vielleicht da und dort doch einmal ein bisschen größere Reformen anzudenken. Also ich bringe nur ein Beispiel und das begebe ich mich vollkommen aufs Glatteis. Ja.
Willkommen.
Aber es gibt immer wieder die Diskussion, braucht es vielleicht einen zweiten Kanal bei ORF etc. Und da ist die Frage einfach schlicht und ergreifend, ob man hier in der Vergangenheit nicht das eine oder andere hätte anders machen können. Aber man muss die Debatte führen, man muss sie annehmen und es wird auch den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, nicht nur dem ORF, auch der BBC etc. einfach gut anstehen, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch in diese Debatten hineinzugehen.
Holen Sie sofort zum Glatteis, Sie ja, wollen noch was sagen.
Ich glaube auch in Richtung der Bedeutung, der Wichtigkeit, der Zentralität eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man einfach sagen muss, dass das, was ich vorher versucht habe zu erklären, in Richtung einer doppelten Negativspirale, dass das wirklich ein Gefahrenpotenzial in sich birgt, denn natürlich wäre jetzt der Boden auch aufbereitet für eine nächste Regierung, wie auch immer die dann ausschaut, da reinzugehen und zu sagen, so und jetzt quasi machen wir da Großreine, nicht? Und dann kann man natürlich genau diese kritische Funktion, die ganz zentral ist, Kollege Hayek hat es angesprochen, mit der Ausgewogenheit, mit der objektiven Berichterstattung, dass das schon etwas was ist, was nicht in Stein gemeißelt ist. Und dafür, glaube ich, lohnt es sich schon, nochmal die Stimme auch zu erheben.
So viel also zur Debatte rund um die Gehälter, die in dieser Woche veröffentlicht worden sind. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, bleiben bei der ÖVP. Und da geht es um einen Kampagnenversuch, der nicht wirklich funktioniert hat. Großes Thema, groß angekündigte Kampagne. Vieles davon musste wieder zurückgezogen werden. Es geht um die Leitkultur.
Finde den Fehler. Es ist dieser kleine Bindestrich, eigentlich geplant als Wortwitz, Kultur für die Leit, also Leute. Doch der gelingt nicht. Die ÖVP korrigiert ihre eigene Kampagne nach nur wenigen Stunden wieder. Aber nicht nur die Schreibweise von Leitkultur wird ausgebessert. Dieses Sujetbild wird nach ordentlich Kritik im Netz sogar komplett gelöscht. Für die Volkspartei ist klar, Maibaum aufstellen, Blasmusik und Anpassung sind österreichisches Kulturgut. Darin kann der ÖVP-Generalsekretär zumindest keinen Fehler finden.
Ich glaube, dass es nicht falsch ist, sich damit zu beschäftigen, kann kein Fehler sein. Ich finde nichts Schlechtes dran.
Neu ist die Leitkulturidee allerdings nicht. Bereits 2016 hat Sebastian Kurz damals noch als Integrationsminister versucht, die österreichische Ideologie gesetzlich zu verankern.
Aus meiner Sicht muss jeder, der in dem Österreich lebt und ein Interesse hat, dass es so bleibt, wie wir es kennen und schätzen, klar definieren, was bei uns Platz hat, aber auch klar definieren, was bei uns definitiv keinen Platz hat.
Geglückt ist ihm das damals nicht. 8 Jahre später ist jetzt seine Nachfolgerin Susanne Raab am Zug. Im ersten Schritt soll sie gemeinsam mit Experten definieren, was die österreichische Leitkultur überhaupt ist. Dann soll ein Gesetz folgen. Wie das gehen soll, kann der Generalsekretär selbst kaum erklären.
Wie schreiben Sie Werte und Sitten in ein Gesetzbuch?
Wir werden es nicht in ein Gesetzbuch schreiben können.
Nein, wir werden es nicht in ein Gesetzbuch. Sie haben gesagt, Sie wollen die Leitkultur als nationales Kulturgut gesetzlich verankern. Ein Zitat von Ihnen.
Die Leitkultur, die wir ausarbeiten, werden wir dann, soweit es möglich ist und notwendig ist, in ein Gesetz formen, aber da werden nicht Sitten und Gebräuche drinnen stehen.
Die Kampagne erntet nicht nur von zahlreichen Vereinen, sondern auch von der Opposition Kritik.
Die ernsthafte Debatte muss doch auf einer ganz anderen Ebene geführt werden und daher finde ich diese Art, wie die ÖVP das jetzt führt, absolut verantwortungslos.
Man weiß ja schon gar nicht mehr, welche die aktuelle Kampagne der ÖVP ist, weil sie jede Woche irgendetwas Neues startet und nicht so richtig funktioniert und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Weil die Menschen spüren, dass das alles nicht echt ist, dass das alles nicht ehrlich ist, dass das alles hohl ist.
Hofer, jetzt haben wir ja schon erlebt, Bargelddebatte von der ÖVP. Diesen Bargeldgipfel, glaube ich, hat es bis heute nicht gegeben. Jetzt ist das wieder, um bei unserem Fußballbeispiel heute zu bleiben, der nachfolgende Eckball brachte nichts ein. Man versucht so ein bisschen was am Karfreitag, das wird dann wieder zurückgezogen. Dann gibt es auch dieses Tipp-2-Interview und irgendwie kann man sich doch als Wähler nichts vorstellen.
Ich glaube, wir konnten jetzt in der vergangenen Woche die ÖVP dabei beobachten, bei dem Versuch, ein bisschen schwanger zu sein, nicht? Und das funktioniert nicht, wie wir wissen. Und insofern, und das kann man ein paar Geschichten festmachen, weil es der Generalsekretär wieder eingeblendet war. Zuerst beauftragt man die Medienministerin und Integrationsministerin mit der Erarbeitung einer Leitkultur, was schon mal der erste Fehler ist, weil wenn man jetzt noch nicht weiß, wie diese Leitkultur ausschaut, was sie ausmacht, kann man dann schwer von Migrantinnen und Migranten verlangen, das dann jetzt schon zu wissen und sich dementsprechend zu verhalten. Das heißt, da quietscht schon einmal mit der Botschaft. Das Zweite, was völlig falsch abgebogen ist, waren natürlich die Sujets, die man dann eben binnen Stunden zurückgezogen hat. Und jetzt das mit Leit und Leitkultur mit oder ohne Bindestrich, Gott, sei es drum. Aber wenn Sie sich die Sujets angeschaut haben, ist es ja auch absurd von der Zielgruppenansprache her. Denn das war so eng, und jetzt bin ich selber vom Land, ja, aber Entschuldigung, wie viel Prozent der österreichischen Bevölkerung leben in der Stadt? Das ist die überwiegende Mehrheit. Und das auszulassen und das wieder eng zu führen, ist auch noch unsinnig. Hätte vielleicht auch irgendwelche städtischen Geschichten gegeben, die vielleicht eine österreichische Leitkultur, wenn man schon in die Richtung gehen will, symbolisiert hätten. Aber das hat die ÖVP alles ausgeblendet. Und dann kommt der dritte Punkt, und das ist besonders heftig, finde ich, weil sich die ÖVP nicht entscheiden kann, ob sie jetzt sozusagen ausschließlich versucht, der FPÖ das Wasser abzugraben, wenn wir den Herrn Kurz gesehen haben. Der hatte das durchaus erfolgreich gemacht 2017, 2019. Der hat als Schmiedel beim Migrationsthema den Schmied zweimal besiegt, nämlich die FPÖ. So, jetzt versucht man aktuell händeringend wieder in diese Position zu kommen, aber das funktioniert natürlich auf dieser Ebene jedenfalls nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Geschichte, und man sagt, na, wir sind die Mitte. Und wie gesagt, so wie man es macht, ist es vollkommen unklar, was oder welche der beiden Strategien man jetzt einschlagen will. Und dementsprechend, wie gesagt, war das chaotisch vom Kampagnenaspekt her. Und wenn die ÖVP so weitermacht, dann wird es auch in diesem Match um Platz 2 schwierig, denn in Richtung Platz 1 kommt man so, glaube ich, nicht.
Leitkultur, ist das ein Thema, das die Österreicherinnen und Österreicher beschäftigt momentan? Ist das wichtig?
Nein, natürlich nicht. Also das ist für die Menschen nicht wichtig. Also, und sie merken, wenn ein Thema sowas wie Leitkultur aufkommt, dann wissen sie, dass die Partei oder der Politiker, der das propagiert, keine Ahnung hat, wo man steht, wie man in einen Wahlkampf gehen will und dass man offensichtlich inhaltlich vollkommen ausgeblutet ist, weil dann brauche ich nämlich dieses Bild in Wirklichkeit nicht. Und wenn ich schon bringen möchte, dann muss ich das durch eine gesamte Legislaturperiode hindurchtragen. Was interessiert die Menschen, das haben wir bei der Frage der Woche abgefragt, insbesondere auch im Hinblick jetzt auf die Europaparlamentswahl. Aber da muss ich Sie leider schon enttäuschen. Es ist kein anderes Thema europäisch als auch national. Wir sehen, es ist Teuerung und Zuwanderung. Es ist natürlich der Klimaschutz und der Ukraine-Krieg und auch die Wirtschaftsfähigkeit der Europäischen Union. Das ist das einzige Thema, das uns auf der Europaebene hineingeswitcht ist. Natürlich ist der Ukraine-Krieg und der Klimaschutz auch auf einer höheren Ebene angesiedelt, aber die Menschen, es ist nach wie vor die Teuerung und eben die Zuwanderung, die seit Herbst 2022 wieder retour ist. Spannend ist, wenn wir uns die Parteidaten anschauen, da haben wir uns jetzt die beiden wichtigsten Themen herausgesucht, nämlich die Teuerung und die Zuwanderung. Und Sie sehen, dass in beiden Bereichen die freiheitliche Wählerschaft ganz besonders darauf reflektiert. Und bei der Zuwanderung, jetzt kommt immer dieses Thema, weil ja die Sozialdemokratie bei diesem Thema erstens noch immer etwas uneins ist, aber trotzdem sehr zurückhaltend ist, meistens mit dem Thema, auch für 41%, also quasi für jeden zweiten SPÖ-Wähler und Wählerin, ist das auch ein ganz, ganz wichtiges und heißes Thema. Das heißt, man kommt einfach um dieses Thema nicht drum herum. Für eine neue Positionierung ist es im kommenden Wahlkampf, sowohl bei der EU-Wahl als auch bei der Nationalratswahl, eigentlich schon zu spät. Aber man muss schauen, dass man das umschifft und eben möglicherweise beim Thema Teuerung punkten kann. Aber das Thema Leitkultur, das steht sicher nicht ganz oben, weil es ist für das tatsächlich alltägliche Leben für die Menschen nebensächlich, ob ich jetzt die Tuba spiele oder das Akkordeon.
Reden wir in unserer Sendung noch über die SPÖ. Großes Jubiläum, 150 Jahre, allerdings keine Feier und wenige Festgäste für die SPÖ.
Eine geeinte SPÖ. Dieses Bild hat schon Ex-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner versucht, mit diesem Altkanzlerfoto zu inszenieren. Doch die schmerzhafte Geschichte der vergangenen Jahre ist bekannt. Nach Rendi-Wagners unfreiwilligen Abgang herrscht im Juni 2023 für einen kurzen Moment dann wieder Einigkeit.
Lieber Andi, und ich hoffe, du nimmst meine Einladung auch an und kommst dich zu mir auf.
Was da noch niemand weiß, eigentlich ist Andreas Babler der neue SPÖ-Vorsitzende. Sobald das klar ist, versucht auch er sich an einer geeinten SPÖ und einer Freundschaft zu Hans-Peter Doskozil.
Wir sind im Burgenland miteinander unterwegs, wir haben gemeinsame politische Projekte, die wir miteinander gerade vorbereiten.
Doch ein knappes halbes Jahr später gibt es keinen einzigen gemeinsamen Auftritt der beiden. Weder beim Bundesparteitag in Graz, bei dem Babler offiziell zur Nummer 1 gewählt wird, noch bei der SPÖ Wien-Clubtagung, die sogar im Burgenland stattfindet. Genauso wie das morgige 150-jährige Jubiläum der Sozialdemokratie. Und auch da wird Hans-Peter Doskozil nicht dabei sein, aus gesundheitlichen Gründen, wie es heißt. Ein Interview und ein Fotoshooting für die Kronenzeitung ist sich vor ein paar Tagen aber noch ausgegangen. Schluss mit internen Streitigkeiten fordert jetzt Bablers Unterstützer Nikolaus Kowal. Einigkeit könne nur funktionieren,
wenn man aufhört, hineinzufunken und das zu konterkarieren, was der Babler versucht sozusagen zu vermitteln. Wenn man aufhört, das zu stören.
Für manche heißt das offenbar, gleich ganz zu Hause bleiben. Ein Altkanzlerfoto wie mit Rendi-Wagner wird es keines geben. Nur Franz Vranitzky wird kommen. Dabei müsste zumindest Christian Kern die Adresse kennen. Denn ausgerechnet im selben Veranstaltungszentrum war er erst vor einem Jahr mit Bablers Herausforderer Hans-Peter Doskozil.
Und jetzt hat die SPÖ zwar die Bürgermeisterstichwahl in der Stadt Salzburg gewonnen, aber viel zu feiern und viel zu jubeln gibt es nicht im Jubiläumsjahr.
Nein, das ist richtig. Wiewohl, das war schon ein Erfolg. Man hat zwar jetzt eine schon lange sozialdemokratisch geprägte Stadt wieder zurückerobert, aber es gab durchaus auch bei kleineren Städten beachtliche Erfolge. Aber, so wie Sie sagen, zuerst einmal muss man sagen, dass die anderen Fische oder die anderen Fischer, muss man sagen, im linken Wählerteich möglicherweise zahlreich sind mit der Bierpartei und auch der KPÖ. Das heißt, das schaut dann im Bund wieder ein bisschen grimmiger aus. Und so wie sie auch im Beitrag angeklungen ist, es ist einfach diese Einigkeit weit weg. Das ist zwar jetzt alles auf der symbolischen Ebene, ja, dass der Doskozil wieder nicht kommt, aus gesundheitlichen Gründen, klar, aber auch andere, die nicht kommen. Also diese Einigkeit, dieses an einem Strang ziehen, das hat es nie gegeben in dieser Zeit. Auch wenn der Herr Babler immer wieder auf sein sehr gutes Parteitagsergebnis verweist, aber das kennen wir schon auch aus der SPÖ und auch aus anderen Parteien wie der ÖVP, dass man sich um ein gutes Parteitagsergebnis selten noch was kaufen konnte. Also da kommt die SPÖ kampagnenmäßig nicht in die Gänge. Das müsste deutlich breiter sein, denn thematisch, das hatte der Kollege Hayek auch für die Europawahlen, aber das ist ja nicht anders bei der Nationalratswahl, wäre es eigentlich angerichtet. Also da gibt es ja genügend auch sozialdemokratisch geprägte
Teuerung
Themen.
Zum Beispiel, ne?
Teuerung zum Beispiel, Leistbarkeit des Lebens insgesamt, die eigentlich herumliegen und die man schon kampagnisieren könnte.
Haben Sie eine Erklärung für diese Stimmung in der SPÖ? Man merkt, es gehen auch relativ wenig Wichtige zu diesem Fest. Das Gefühl hat, Andreas Babler ist zwar an der Spitze, aber doch relativ alleingelassen. Und das in so einem wichtigen Wahljahr.
Ich bin Politikwissenschaftler und kein Psychologe. Ich habe keine Ahnung, warum
man auch schon Medienexperte, deswegen nütze ich das.
Ja, naja, Wahnsinn, was ich heute schon alles bin. Aber warum man hier nicht zusammenkommt, eins ist klar, und das haben wir schon seit Monaten, um mich schon fast sagen, seit Jahren herausgearbeitet. Es gibt halt inhaltlich ganz, ganz starke Trennlinien. Nehmen wir zum Beispiel her den Mindestlohn. Ja? Nicht einmal da gibt es eine einheitliche Linie, weil da gibt es den Hans-Peter Doskozil im Burgenland, der eine etwas modifizierte Linie vertritt, als die Gewerkschaft vertritt. Die Gewerkschaft will sich aber dann nicht in ihren eigenen Bereich hineinpfuschen lassen, weil die Kollektivvertragsfähigkeit, die hat sie. Und all das führt halt dazu, dass man nicht im Gleichschritt geht. Jetzt kommt etwas hinzu. Das war eigentlich fast schon immer so. Auch Bruno Kreisky wurde in seiner Anfangszeit von der Gewerkschaft nicht unterstützt, sondern tendenziell sogar eher bekämpft. Irgendwann hat man dann zusammengefunden und Kreisky hat diese Strahlkraft aufgebracht, um diese Gräben auch zum Teil zuzudecken. Was Babler eben nicht gelingt. Und jetzt haben wir dann auch noch die Wiener SPÖ, die in einem Jahr einen Wahlkampf hat, die sich auch im Zuge dessen jetzt versucht, auch natürlich neu zu positionieren. Und all das führt schlicht und ergreifend dazu, dass es diese Gräben nicht zugeschüttet werden können. Ich habe ein Rezept dafür. Das Beste wäre, man wird Zweiter, man schafft es vielleicht tatsächlich in der Regierung und kriegt noch den Kanzler und dann ist vielleicht alles doch wieder besser als zuvor. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr dünner Strohhalm.
Kurze Nachfrage noch. Eines der Geheimrezepte der SPÖ war, das zwar viel diskutiert wurde, aber nicht so in der Öffentlichkeit.
Das war das alte Häupl-Diktum, der immer gesagt hat, gestritten wird im Wohnzimmer bei geschlossener Balkontür und nicht am Balkon selber. Aber daran hält sich die SPÖ schon lange nicht mehr. Das hat 2016 begonnen, lange, lange vor Babler, lange vor Randy Wagner, damals mit der Ablöse von Faymann durch Kern. Und seither ist da der Wurm drinnen. Und es ist eben zusätzlich auch noch diese inhaltliche Geschichte, ist ganz wichtig, dass die SPÖ das nicht gebacken bekommt beim Thema Migration. Und da spielt die Leitkultur, die sogenannte, schon wieder rein. Denn das ist mit der Migration verknüpft und das ist eben nicht nur auf EU-Ebene schon ein wichtiges Thema und da hat man offene Flanken, wo die FPÖ dann eben ganz bewusst reingeht.
Wir kommen zum Ende der Sendung, wie gewohnt zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Hayek, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus besser hätte machen können. Bitte. Schauen wir uns das Ergebnis an, oder die Ergebnisse.
Ja, ich mache es sehr kurz. Top der Woche Alexander Föhrl-Schmidt, beziehungsweise auch die Uni Salzburg, für die Nicht-Aberkennung des Doktortitels. Klingt ein bisschen negativ formuliert, ist es aber nicht. Warum? Weil diese Vorwürfe, die da kamen von einer gewissen Seite, immer absurd waren. Und das ist vielleicht ein bisschen schlampig, aber jedenfalls kein Grund, um einen Titel abzuerkennen. Flop der Woche, Heinz-Christian Strache, der da groß angekündigt hat, in Wien in mehr als einem Jahr kandidieren zu wollen, wird schwierig. Gut, wenn die FPÖ vielleicht doch in der Regierung ist, dann in der Bundesregierung gibt es vielleicht ein kleines Fenster. Aber das war schon in Richtung ein bisschen Peinlichkeit gehend Auftritt.
Heute Luxus für Sie, Sie haben über eine Minute Zeit.
Ah, ja, schauen wir mal, ob ich es ausnutzen darf. Also Top der Woche, das ist ein Symbol für die Stadt Istanbul. Warum? Es gab mehr oder weniger Gemeinderatswahlen in der Türkei und die Oppositionsparteien haben sich in vielen, vielen Städten auch in Istanbul durchgesetzt. Jetzt geht es mir politisch gar nicht darum, dass sich die Opposition durchgesetzt hat, sondern es ist schon erstaunlich, dass in einem Umfeld, wo auch die Medienlandschaft sehr auf AKP-Linie sind, dass man sich da durchsetzt, das ist dann doch ein schöner demokratischer Grundgedanke. Flop der Woche, die österreichischen Geheimdienste, das, was da seit Jahren vorexerziert wird und jetzt in der Egisto Otto-Rolle endet. Ich weiß, das war immer ein bisschen Folklore, es geben sich die Spione in Wien die Türklinke in die Hand, aber es ist doch bedenklich für einen Staat wie Österreich, dass wir dieses Bild in der Öffentlichkeit und natürlich auch im interessierten Ausland abgeben.
Also Sie sprechen den Economist an, die nützlichen Idioten Putins, diese Geschichten und weitere.
Whatsoever. Ja.
Meine Herren, herzlichen Dank. Danke vielmals. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir sehen uns dann heute in einer Woche wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein angenehmes Wochenende. Auf Wiedersehen.